Luke Littler gegen Gian van Veen, der amtierende Weltmeister, trifft im WM-Finale 2026 auf den amtierenden Juniorenweltmeister. Die Halbfinals hätten dabei unterschiedlicher kaum sein können. Wir sprechen darüber jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und willkommen, hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit WM-Tag Nummer 19, mit der Analyse der Halbfinalspiele. Danke fürs Zuhören auf allen Plattformen. Natürlich bei Patreon gibt es den Podcast weiterhin werbefrei. Auch da großes Dankeschön an die Supporter und natürlich hoffen wir, dass es euch weiterhin gefällt. So auch heute in der 19. Folge. Ich bin Kevin Schulte hier im Podcast bei Checkout und grüße Luka Witschek von der Welt. Hi.
Hi Kevin, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben uns kennengelernt jetzt zwischen den Jahren. Du hast die 4 Tage dort vor Ort verbracht, bist dann jetzt pünktlich zum Jahreswechsel in die Heimat nach Berlin gereist und hast jetzt aber sicherlich dann auch aus der Ferne diese Halbfinalspiele verfolgt. Erstmal dein Blick so auf diesen Abend, mit welchen Erwartungen bist du reingegangen?
Naja, ich bin so ein bisschen mit den Erwartungen reingegangen, wie es auch am Ende irgendwie rausgekommen ist vom Ergebnis her. Also das Spiel, was natürlich irgendwie über dem anderen geschwebt hat, war Gian van Veen gegen Gary Anderson. So von der Paarung her, das war das, ja, worauf ich mich dann auch irgendwie mehr gefreut habe. Luke Littler war eben gegen Ryan Searle der klare Favorit, auch wenn Searle bislang ein klasse Turnier gespielt hatte. Aber ja, man konnte schon irgendwie erwarten, dass es so eine Partie wird, die es dann am Ende auch geworden ist, also sehr, sehr deutlich. Und ja, aber ich finde, glaube, die Zuschauer wurden dafür ganz gut entlohnt mit dem zweiten Spiel des Abends.
So ist die Lage auf jeden Fall. Also das war von Anfang an irgendwie klar, dass Littler da deutlich durchgehen würde und dass dieses zweite Halbfinale die Kohlen da aus dem Feuer holen würde. Und das war ja wirklich dann so ein kleiner Alley-Pally-Klassiker, während das erste Spiel jetzt gerade im Vergleich zu dem zweiten Halbfinale zu einem Langweiler mutierte. Also es war jetzt nicht komplett langweilig, aber so, wenn man es vergleicht, finde ich, habe ich mich bei dem Gedanken ertappt, ja, irgendwie, das war die große Littler-Langeweile, weil so dominant und weil keine Gegenwehr und im zweiten Halbfinale einfach Geballer auf die Triple und auch auf die Doppel, vor allen Dingen von Gian van Veen.
Ja, Littler hat genau das gespielt, im Prinzip gegen Searle, was er das ganze Turnier über gespielt hat, so vom Gefühl her. Und wie du sagst, ich hatte nach dem ersten Satz ein bisschen Hoffnung, dass sich vielleicht doch was Knapperes da entwickeln könnte, aber das wurde dann ja relativ schnell zerstört, weil Searle irgendwie gefühlt wirklich aufgehört hat zu spielen teilweise. Und ja, Littler einfach von vorne bis hinten das eben durchgespielt hat, was er kann. Und das ist nun mal, ja, so ein 105er Average, den er dann auch wieder gezeigt hat.
Und darüber sprechen wir jetzt en Detail. Luke Littler gegen Ryan Searle mit 6:1 geht er durch. Der 105er Average ist nur die halbe Wahrheit. 59% Checkout-Quote ist natürlich auch Gian van Veen-esk, kann man sagen. Und das hat natürlich dieses Spiel auch sehr einfach gemacht für ihn. Zum Spielfilm. Also, Searle geht in Führung tatsächlich. Mit 3:2 gewinnt er den ersten Durchgang. Da dachte ich, oh, okay, mal schauen, wie Littler reagiert. Auf jeden Fall beim Gang runter in den Players-Bereich war er schon sehr angefressen. Erster Rückstand überhaupt, hat jetzt sehr viel Glück gehabt dann auch in einem Spiel gegen David Davis, da hätte er zurückliegen müssen, gegen Labanauskas, das war auch richtig an der Kante und jetzt hat er mal diesen Rückstand kassiert, aber es hat ja mit seinem Spiel negativ gar nichts gemacht.
Ja, ich beobachte ja immer gerne Littler, so wie er reagiert, wenn irgendwas nicht so läuft und wie du sagst, beim Gang von der Bühne in der ersten Pause war da dieses kleine Kopfschütteln, wo ich mir dachte, ja, vielleicht wird's von der Körpersprache her ja dann auch so ein Spiel, wie man es dann auch von Littler schon gesehen hat, dass er sich sehr, sehr, ja, irgendwie mit seinen Emotionen, dass er sehr, sehr mit seinen Emotionen zu tun hat, kam dann anders, weil eben Searle keine Gegenwehr geliefert hat und ich auch das Gefühl hatte, dass Littler dann ab Satz 2 sehr, sehr fokussiert einfach war und auch gar nicht so sehr mit Gesten gearbeitet hat, wie er es in den Runden zuvor vielleicht getan hat. Aber ja, Littler hat es dann relativ deutlich gedreht. Aber ja, erster Satzrückstand. Ich habe die Statistik von X mir mal rausgegriffen. Seit dem WM-Finale 2024 gegen Humphreys bei einer WM. Wenn das stimmt, ich habe es jetzt nicht mehr gecheckt, aber wenn das stimmt, ist es ja auch mal ein Statement, dass er so lange eben nicht mehr in Rückstand war.
Das ist ja auch bis dato das einzige Spiel über eine lange Distanz, dass er verloren hat. Und das macht ja Luke Littler auch so stark. Er hat auch auf der Pressekonferenz danach gesagt, also dieses lange Format, das hilft ihm total. Und das hat man jetzt auch in einem Spiel gegen Ryan Searle gemerkt, weil anfangs war es ja noch eng. Es gab ja auch nochmal einen Moment in Satz Nummer 3, also der zweite geht dann relativ souverän an Luke Littler, aber es gab auch noch einen Moment in Satz Nummer 3, wo Searle, zu dem Zeitpunkt war es ja ausgeglichen, ne? Also er hatte zwar im Average, war er glaube ich schon von Anfang an 10 Punkte schlechter, aber er hatte so seine Momente mitnehmen können und relativ lange auch ja so dieses diesen Anwurf dann halten können oder dann auch mal gebreakt und dann in dem Decider von Satz Nummer 3 bekommt er sogar einen Dart auf Bull, verpasst den und Littler sagt Dankeschön.
Ja, er verpasst, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, auch bei 69 erstmal die große 19 als ersten Dart, Ryan Searle.
Ja, genau. Das war schon der Kardinalfehler.
Muss da natürlich 12 für Bull spielen. Ja, ich glaube, auf Tops hätte er ihn vielleicht gemacht, wenn er irgendwie 19, 10 Tops sich hätte stellen können oder eben dann direkt die Triple 19 für die Doppel 6. Aber ja, das war der Fehler. Das war einer zu viel gegen Littler oder ist immer einer zu viel, wenn man sowas nicht macht gegen Littler. Vor allem, weil er natürlich auch mit einer 15 in das Deciding Leg erstmal reinkommt und sich dann eigentlich überhaupt auch ein Dart auf Doppel zu spielen schon mal eine Leistung ist gegen Littler. Aber ja, das reicht dann nicht. Da muss man es halt machen.
Es gab zwischenzeitlich einen Lauf von 11 Legs in Folge, die Luke Littler gewinnt. Und dieser Lauf, der erstreckte sich über die gesamte Mittelphase des Spiels. Also er führt 2-1, gewinnt dann eben diesen umkämpften dritten Satz. Und danach ist die Partie alles, aber nicht umkämpft. Mein Eindruck war, Littler hat nicht mehr gegen Ryan Searle gespielt in diesem Moment, in dieser Phase, sondern einfach nur noch gegen den neuen Data oder für den neuen Data. Er hatte einmal 6 Perfekte, einmal dann, ich meine, es waren 7 Perfekte, ist dem neuen Data immer näher gekommen, aber das war ja der einzige Spannungsbogen der Partie. Satz 4, 3-0, Satz 5, 3-0, Satz 6, 3-0, jeweils ja 10 bis 20 Punkte im Satz-Average besser Luke Littler und dementsprechend langweilig einseitig war es.
Ja, wir haben ja immer, jetzt die 4 Tage, die wir zusammen verbracht haben, immer so ein bisschen geschwitzt, ob der neuen Data denn fällt. Ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt diesmal aussah, wie der Puls war dann bei den 2x6 Perfekten, beziehungsweise dann einmal eben 7 Perfekte. Ich dachte mir von zu Hause, oh, vielleicht ist es jetzt soweit, ehrlich gesagt. Aber gerade bei den 7 Perfekten hat Littler dann ja auch danach gesagt, dass der 7. dann so schlecht steckte, dass er ihn eben nicht mehr in die Triple 20 bekommen konnte. Und von daher, ja, wir warten weiter auf das perfekte Leck. Vielleicht ja dann morgen im Finale.
Ja, in der Tat. Also der Neundatter, der fehlt noch bei dieser ansonsten wirklich aufregenden Weltmeisterschaft. Ja, du hast gesagt, wir haben so ein bisschen geschwitzt und zwar dafür, dass er nicht fällt. Man kann das jetzt auch mal leaken, ne? Aber aus unserem Journalistenalltag ist es natürlich dann in so einem, ich sag mal, in so einem Random-Spiel am 13. Turniertag nicht gerade förderlich, wenn dann irgendwie noch ein Neundatter fällt, obwohl man jetzt denkt, ach ja, das Spiel, das ist jetzt vielleicht mal eins, wo es jetzt keine große Geschichte zu braucht. Jetzt sehe ich es mittlerweile anders, ne? Weil dieses Spiel wäre natürlich deutlich aufgewertet worden durch einen Neundatter. Dann hast du noch die Geschichte mit den 60.000 Pfund, die es auch für einen Fan gibt und so. Also ja, da bin ich jetzt ein bisschen entspannter und nicht mehr so am Schwitzen wie zu unserer Zeit zwischen den Jahren.
Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, da hat Kevin schon recht. Also wenn, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, Justin Hook gegen Ryan Meikle war eins der Spiele, glaube ich, erstes Spiel Mittagssession. So zum Reinstarten in den Tag, das ist so, das braucht man einfach nicht, wenn man noch weiß, dass man irgendwie zwei Deutsche an dem Tag noch spielen hat, wo man ohnehin genug Geschichten hat. Aber jetzt natürlich hinten raus noch einen neuen Data zu sehen, wäre nicht das Schlechteste, sag ich mal.
Also man merkt, wir haben es ganz schön schwer hier im Ellipelli, aber wir wollen nicht weiter jammern und machen noch kurz hier dieses 6-1 von Littler rund. Das war dann nochmal ein umkämpfter Satz zur Abwechslung. Im ersten Leg von Satz Nummer 7 hat Littler eben diese 7 Perfekten. Am Ende gewinnt er ja nicht mal das Leg, das ist ja auch das Lustige. 12 Data von Searle auf dem Big Fish beendet, also der Big Fish so wenig neuen Data wir einfach bekommen oder beziehungsweise ist einfach noch keiner, aber auch so wenig 8 Perfekte und so und so wenig 7 Perfekte, so unglaublich inflationär wird der Big Fish gecheckt, war ja auch nicht das einzige Mal am Abend. Searle checkt den, verpasst dann ein Set, hat sogar im vierten Leg, hätte den Satz nochmal gewinnen können, das hätte aber am Ausgang des Spiels auch nicht verändert, es hätte eigentlich nur dafür gesorgt, dass wir jetzt wahrscheinlich dann eine Viertelstunde noch später aufgenommen hätten.
Ja, ich habe mal eine Frage an dich, oder die würde ich mal weitergeben, weil die wurde in einer WhatsApp-Gruppe bei uns im Verein heute gestellt, glaube ich, oder zumindest wurde es angesprochen, ob der Big Fish überhaupt noch was Besonderes ist, so oft wieder bei dieser WM fällt. Also ich habe das Gefühl, es gehört fast schon zum Standard irgendwie eines Spiels, dass man das höchste Finish im Dart sieht.
Nun hat so ein Big Fish irgendwie immer oft was Magisches, weil er dann auch in einer Situation kommt, wo er jetzt so entweder total passend ist, wie bei Gary Anderson und Rian van Veen, ne, die sich eh alles um Latz knallen. Und in dem Fall fand ich war der Big Fish schon auch so mit ein Highlight des Spiels oder das Highlight vielleicht sogar, so leid es mir tut für Luke Littler, aber weil er so unerwartet kam in dem Moment. Ja, und dann Wayne Mardell mit seinem Kommentar, ne, hier fishy fishy und hast du nicht gesehen, das ist natürlich schon irgendwie sehr, sehr witzig, aber so richtig besonders, man muss ja auch sagen, also die 170 ist ja einfacher zu checken als ein 161, 164, 167, weil du eben nicht übers Board so weit gehen musst, sondern eben zweimal oben bleiben kannst. Ne? Also darüber sollte man auch mal nachdenken. Ich finde es fast rückblickend erstaunlich, wie selten ein Big Fish ansonsten vorgekommen ist bei WMs. Klar, wir hatten ein paar Spiele weniger, aber auch hochgerechnet sprengt das ja alle Dimensionen in diesem Jahr.
Ja, absolut. Vor allem, ich glaube, wenn man es vergleicht zu einem 140er-Finish, was wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen haben oder ganz, ganz selten bei dieser WM, dann ist es sehr, sehr erstaunlich, auf jeden Fall in der Ballung, wie oft der mittlerweile fällt.
Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist Dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Dann machen wir doch damit jetzt auch hier dieses erste Halbfinale rund. Viel mehr gibt's dazu auch noch nicht zu sagen, beziehungsweise eigentlich nur Ryan Searle und die Premier League. Das ist damit jetzt auch Geschichte und Spieler wie Stephen Bunting und wie sie alle heißen, können wahrscheinlich sehr aufatmen. Searle wird ihnen da nicht mehr gefährlich werden und Luke Littler steht tatsächlich bei seiner dritten WM-Teilnahme zum dritten Mal im Finale und trifft dort auf Rian van Veen und das ist jetzt das Duell, dem wir uns jetzt sicherlich detaillierter widmen werden. Rian van Veen gegen Gary Anderson. Das sind am Ende 6-3 und meine Herren haben die getrommelt über die gesamte Spieldauer.
Ja, ich glaube, die hatten einen Satz, wo sie beide unter 95 gespielt haben im Average. Sonst wirklich hat mindestens eigentlich einer immer 100 gespielt im Satz-Average, wenn nicht beide. Also das war, ich würde sagen, das war zahlentechnisch und auch so vom Gefühl her mindestens Top-3-Matches dieser WM. Ich bin sogar geneigt dazu zu sagen, das beste Spiel der WM. Auch wenn wir natürlich sowas wie Danny Noppert gegen Justin Hood hatten oder auch Humphries gegen Gaga Clemens, war auch ein geiles Spiel. Vatimena gegen Anderson, aber so irgendwie von der Konstitution beider, wie sie gespielt haben, das war schon richtig geil anzugucken.
Beide stehen am Ende bei knapp 103 Punkten. Den Unterschied zugunsten von Van Veen macht die Doppelquote 55% zu 45%. Es war deutlich knapper, als es das Endergebnis aussagt, nach Lex 22-20. Das zeigt mal wieder, was Setplay auch mit dem Dartsport anrichten kann. Also jetzt auch im Positiven, nur im Positiven. Ich finde das ja unfassbar geil, weil es so viel mehr Spannungsmomente gibt in einem Spiel, als wenn das jetzt ein Matchplay-Finale gewesen wäre. Ne? Und diese ultimativen Momente, diese ultimativen Showdowns, von denen hat halt Rian van Veen bis auf einen alle gewonnen und das ist der Unterschied.
Ich glaube, er hatte zwischenzeitlich 3 Sätze in Folge im Decider gewonnen und das sagt, glaube ich, alles über die Qualität von van Veen in diesem Spiel aus. der in den entscheidenden Momenten einfach da war. Und das, obwohl er, und da müssen wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden, einfach konsequent vom Publikum ausgepfiffen wurde. So Absatz 2 oder 3, würde ich sagen. Bei jedem oder bei fast jedem Versuch, den er dann auf Doppel hatte. Bei Luke Littler würden wir da sehr viel länger noch drüber reden, wenn ihm das passiert wäre. Aber ich finde, bei Van Veen kann man es auch mal ansprechen, weil er damit sehr, sehr viel freundlicher umgegangen ist, sag ich mal. Also er hat nach dem Spiel gesagt, irgendwie Fair Play, Gary ist so eine Legende, ihr könnt mich ausbuhen, so ungefähr klang der Tenor durch.
Auf der PK war es ähnlich, da hat das auch nochmal unterstrichen, so nach dem Motto, das ist das gute Recht von den Zuschauern. Und das ist natürlich jetzt, also einen größeren Unterschied kann es nicht geben in der Bewertung von solchen Momenten. Und ich würde sogar sagen, dass dieser Buhteppich war deutlich größer als der bei Littler gegen Cross.
Ja, ich hatte das dann auch am Tag danach nochmal mit hier Leuten aus der Redaktion gesprochen nach diesem Littler-Cross-Spiel. Und die meinten, am TV wäre es wohl sehr, sehr viel deutlicher rübergekommen, was die Buhrufe gegen Littler angeht in diesem Spiel, als ich es jetzt dann auch im Ellipelli selbst vernommen habe. Aber ja, ich fand das jetzt auch vom TV wieder, ich habe es jetzt diesmal, wie gesagt, nur aus der Ferne verfolgt, sehr, sehr deutlich wahrzunehmen, wie Van Veen da ausgepfiffen wurde. Und da muss ich nur sagen, das ist dann eine große Reaktion, die er da gezeigt hat. Und natürlich auch spielerisch das Ganze trotzdem auf seine Seite gezogen. Also auch da hat er sich dann am Ende nicht wirklich von abbringen lassen von seinem Weg.
Nö, überhaupt nicht, obwohl eben Gary Anderson auch alles rausgeholt hat und sich auch nie aufgegeben hat und auch erstmal gut in die Partie reinkam. Auch hier schauen wir mal so ein bisschen schnell durch die Sätze. Anderson gewinnt den ersten mit 3-1, Break da, verpasst dann zwei Darts auf Doppel, aber Van Veen lässt Tops liegen und Anderson mit der letzten Chance auf Doppel 10 zum Satz. Satz 2, dann 3-1 Van Veen, da checkt er 117, das ist so das Highlight, war sehr souverän. Satz 3 geht dann komplett mit Anwurf für Gian Van Veen. Satz 4 dann eben auch bis in den Decider und Van Veen hier mit 6 Perfekten, also auch zur bestmöglichen Zeit, holt das Break dann in der vierten Aufnahme und Anderson liegt dann 3-1 hinten plötzlich, liegt dann 1-4 hinten. Ein irrer fünfter Satz. Anderson führt da 2-0 dank eines 170er Finishes und dann wird der Big Fish von Van Veen auch zum 2-2 rausgenommen, als Anderson auf 64 wartet zum Satzgewinn und im Decider, ja, Van Veen braucht die fünfte Aufnahme, gewinnt aber eben trotzdem diesen Decider. Also wenn man jetzt irgendwo ansetzen möchte, dann vor allen Dingen auch in so einer Szene, fünfte Aufnahme, da musst du dann eigentlich bei dem Niveau dann schon vorher reinstechen als Gary Anderson.
Da musst du reinstechen, ja, andererseits das Niveau in dem Satz, also Anderson spielt 10 und 12 Darts, Van Veen dann 11, 12, 15.
Es reicht nicht also für Kritik, aber im Prinzip, das zeigt, wie großartig das war.
Es war großartig, absolut geiler Satz, also die englischen Kollegen Stuart Pike und Mark Webster, die das Spiel kommentiert haben, haben auch von einem der besten Sätze, den sie jemals gesehen haben, bei einer WM gesprochen. Und zweimal das 170er-Finish in diesem Satz. Aber wie du sagst, Anderson hätte halt den 12er dann spielen müssen am Ende, um da irgendwie reinzukommen und diesen Satz zu holen. Das zeigt natürlich auch das unfassbare Niveau.
Stattdessen also 4-1 für Gian Van Veen und dann gibt es das Comeback von Gary Anderson. Erstmal ein unspektakulärerer Satz für diese Verhältnisse. 3-1 gewinnt er den sechsten und dann Satz 7. Da ist es zum einzigen Mal im Verlauf der Partie so, dass der Decider an Anderson geht. Van Veen führt auch hier schon 2-1 in dem Satz, aber kriegt den nicht zu und Anderson kann dann eben Hoffnung schöpfen. Es steht nur noch 4-3 für den Niederländer. Ja, und Satz 8 noch nicht vor Entscheidung, aber zumindest Richtung weisend. Also Van Veen, der zwei Sätze in Folge verloren hat, führt dann 2-0. Es sieht super aus. 2-1 führt er und kriegt dann 4 Darts auf Doppel nicht genutzt. Zum einzigen Mal in dem Spiel, meine ich. Und komplett unüblich. Und Anderson breakt ihn, hat dann sogar Anwurf. Aber was dann passiert, ich finde, das muss man generell ihm attestieren. Also nicht nur die Checkouts, wo er die Nummer 1 ist, aber es gibt für meine Begriffe keinen besseren Spieler, was so dieses Composure anbetrifft, sich aus solchen Situationen dann auch wieder rauszuwinden und so negative Momente komplett wegzustecken. Von einem Moment auf den anderen.
Also ich hatte immer das Gefühl, immer wenn es einen schlechten Moment gab, hat Van Veen danach eine 140 geworfen.
Ja, genau.
Mindestens. Oder eine 180. Oder eine 177. Oder was auch immer. Also er schafft es einfach unfassbar schnell, Rückschläge abzuschütteln. Und das ist etwas, was ich von anderen Spielern, nicht mal von Luke Littler, glaube ich, so sehe.
Ich würde auch sagen, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Intensität von Rian van Veen. Auf jeden Fall hat er dann eben das brutale Scoring im Decider wieder rausgeholt gegen die Darts von Anderson. Und ja, dann kann er den Satz ziehen statt 4-4, 5-3 Führung. Und dann Satz 9, na klar, auch über die volle Distanz. Erstmal im dritten Leg, van Veen lässt da mal zwei Chancen liegen auf Doppel 16. Anderson packt zu, 121 auf Bull, zu 2-1 Führung in dem Satz. In Leg Nummer 4 verpasst dann allerdings Rian van Veen auf Bull und Anderson auch. Das ist das Problem in der Szene. Also da gab es den Satz Start und van Veen. Dann werden die Buhrufe auch immer lautstärker. Checkt trotzdem zum 2-2 und am Ende Decider, so ein schnöder 13-Darter. Fällt fast gar nicht auf, ne? Aber das ist ja auch eine Konstanz, die er dann immer gezeigt hat in den Decidern, atemberaubend.
Ja, absolut. Also dieser Decider, Gary Anderson steht da bei 136 noch, völlig verloren im Prinzip, kann überhaupt nichts machen. Und ja, Rian van Veen ist dann auch eiskalt, auch beim Matchstart, lässt da nichts liegen, lässt Anderson gar nicht mehr ran dann zum Satzgewinn möglicherweise, sondern bringt das dann abgezockt zu Ende, als hätte er gerade sein achtes WM-Halbfinale und nicht sein erstes gespielt.
Ja, schön gesagt, auf jeden Fall. Also das war sehr abgezockt und er strahlt eine Ruhe aus, sensationell. Und das hat er auch so ein bisschen mit Luke Littler, mit dem ganz jungen, den noch jüngeren Luke Littler von vor 2 Jahren gemeinsam. Da hat man sich das ja auch immer gefragt. Wann wird der eigentlich nervös? Antwort war nie. Und bei Rian van Veen kann man es genauso sagen. Also der lässt einfach, egal was für eine Art Gegner, was für ein Spielertyp du bist, das macht ihn auch so stark. Er lässt auch irgendwie keine negative Körpersprache für sich sprechen. Also wie das zum Beispiel bei Humphreys ein Problem ist. Das ist bei van Veen auch nie der Fall, obwohl er dann auch mal ein paar schlechtere Momente zu verpacken hatte.
Und er spielt gegen sein Idol, das muss man auch nochmal dazu sagen. Anderson, sein Kindheitsheld, der ihn quasi beim Dartschauen dazu gebracht hat, selbst zu spielen. Also irgendwie bei der WM 2011, als Anderson da einen Finalrun hatte, glaube ich, war es die erste WM, die van Veen geschaut hat, und jetzt mit ihm, mit seinem Vorbild auf der Bühne zu stehen, ich habe das auch in meinem Text vorhin erwähnt, den ich dann zu dem Spiel geschrieben habe, dass sowas eigentlich ein Einschüchterungsfaktor ist, aber bei van Veen halt überhaupt nicht der Fall war. Also der hat einfach, wie gesagt, so gespielt, als hätte er 12 Jahre Erfahrung in solchen Major-Situationen.
Und er wird jetzt die Erfahrung machen, ein WM-Finale zu bestreiten. Und vielleicht ist er am Ende amtierender Welt- und Europameister, ohne je ein European-Tour-Event gewonnen zu haben. Also das ist ja auch kurios. Es kam dann auch nochmal in der Pressekonferenz ganz schön auf irgendwie, weil es ging jetzt beim Kollegen David Schlichting war das, Grüße gehen raus, da ging jetzt den Tag über so ein Video durch Twitter, weil der mal vor Jahren bei irgendeinem kleinen Turnier gegen Rian van Veen in einem Stream gespielt hat, und ja, darauf wurde er dann auch angesprochen, fand ich total cool, wie er damit umgegangen ist. Und dann gab es ein bisschen Clash darüber, wer dieses Spiel damals gewonnen hatte. Da war man irgendwie unterschiedlicher Meinung zwischen Reporter und Rian van Veen. Aber ja, also das ist schon eine Cinderella-Story auch. Also Littlers Story ist nicht zu toppen, die wird nicht zu toppen sein, niemals de facto. Aber auch die von van Veen ist krass. 2023 erst die Tourkarte geholt. Das ist 3 Jahre her gerade mal.
Ja, und vor allem mit dem, was er dann ja auch auf der Bühne und dann auch später auf der PK noch angesprochen hat, diese Datitis, die er einfach bis kurz vorher, als er seine Tourcard bekommen hat, hatte, von der man jetzt immer noch so ein bisschen mal was sieht, wenn er so Schwungbewegungen mal hinten macht, während sein Gegner wirft, aber im Prinzip ist davon ja nichts mehr übrig geblieben, und davon kann man gar nicht hoch den Hut ziehen. Das war, glaube ich, kein Deutsch, aber völlig egal.
Den Justin Hut ziehen.
Den Justin Hut ziehen, genau, jeder, der damit mal zu kämpfen hatte, weiß, wie scheiße das ist. Also ich bin selbst Hobbyspieler, habe selbst damit auch schon mal zu tun gehabt. Auch andere aus meinem Verein hatten oder haben das teilweise. Und das ist einfach beschissen. Und sich so da rauszuwinden und jetzt im WM-Finale zu stehen, kann man, wie gesagt, nicht hoch genug einschätzen.
Und am Ende kommt er jetzt ins WM-Finale über einen wirklich sehr harten Weg. Lass uns auch darüber mal sprechen. Also er schlägt Christo Reyes, einen starken Reyes, der hatte einen Dart für ein High-Finish zum 2-2-Satz-Ausgleich. Macht er nicht. Van Veen geht 3-1 durch mit einem knapp 99er-Average. Dann gegen Alan Suter. Alan Suter hatte die Chance, 2-0 in den Sätzen in Führung zu gehen. Macht er nicht. Rian van Veen dreht das Spiel, gewinnt 3-1. Spielt in dem Match 108. höchster Average des Turniers. Danach dritte Runde gegen Matas Rasma, 4-1, das war souverän mit knapp 98. Dann nochmal die 98 gegen Charlie Manby, auch 4-1 gewonnen. Gegen Luke Humphries dann 5-1 gewonnen. Humphries spielt 100+, darauf hat Van Veen auch nochmal hingewiesen. Das war jetzt schon echt ein harter Weg, ne? Also seine Gegner haben ja jetzt nicht enttäuscht, so auch nicht Humphries, obwohl er mit 5-1 rausgeht, aber es zeigt nur nochmal mehr diese bravouröse Leistung von Van Veen und jetzt das 6-3 gegen Anderson mit 103. Also ist gar kein Vergleich zu dem Weg von Luke Littler, ne?
Dagegen klingt Luke Litters Weg doch schon fast lächerlich, oder? Wenn man mit Rob Cross den am höchsten gesetzten Spieler hat in seinem Turnierpfad, dann zeigt das auch, wie verrückt diese WM war. Also man hätte ja eigentlich, wie gesagt, mit diesem Viertelfinale gegen Price geliebäugelt, Bunting früh rausgegangen, auch der hätte sich da eigentlich in den Weg stellen sollen. Aber so hat sich es auch angefühlt, als hätte es gar keine andere Möglichkeit gegeben, als dass Littler in dieses Finale einzieht, weil eben kein Gegner da war, von dem man ernsthaft geglaubt hätte, dass er ihn hätte stoppen können.
Du, Kevin, ich habe mein Weihnachtsgeld weise genutzt und mir gleich eine ganze Ladung neuer Darts gekauft. Jetzt habe ich aber folgendes Problem. Die fliegen hier zu Hause alle nur so lose rum und ich fahre demnächst auf ein Dart-Turnier, möchte meine Darts natürlich irgendwie mitnehmen. Was mache ich denn da?
Du brauchst unbedingt einen Darts-Case oder am besten direkt mehrere für all deine Darts. Und da habe ich eine Idee für dich, NYT Studio. Die produzieren Darts-Cases aus einem 3D-Drucker. Das ist ein Startup mit Produkten eben made in Germany.
Wichtig ist mir aber, dass mein Dart-Case nicht so von einer Stange 0815-mäßig aussieht.
Ja, und da ist eben NYT Studio genau das Richtige. Die bringen nämlich personalisierte Darts-Cases nach den Wünschen ihrer Kunden raus.
Und haben die noch mehr im Sortiment?
Ja, gibt auch Dart-Halter, auch die personalisiert möglich. Und es gibt einen Weihnachtsbaum-Anhänger im Shop in Dartboard-Form. Das ist für die was, die nach Weihnachten jetzt ganz frisch schon ans nächste Weihnachten denken.
Grundsätzlich sind alle Produkte von NYT Studio nachhaltig produziert und man findet sie in diversen deutschen Dartshops oder auch auf ihrer Website nytstudio.com, zu deutsch gesprochen nytstudio.com. Und es gibt auch noch einen Rabattcode, der lautet Checkout5. Damit kriegt man 5% Rabatt auf die nächste Bestellung im Shop von NYT Studio. Den Link zum Shop und den Rabattcode findet ihr in den Shownotes.
Luke Littler gegen Darius Labanauskas 3-0, gegen David Davis auch, gegen Menzo Suljovic 4-0, gegen Cross, du hast es angesprochen, 4-2, einen Dart überlebt, der hätte das 3-3 bedeutet, dann 5-0 Ratajski, 6-1 Searle. Er spielt immer 100+, nur gegen Davis nicht, darunter auch eine 107 gegen Suljovic, also lässt gar keine Fragen offen und trotzdem kann man vielleicht sagen, würde ich jetzt an dich mal spielen, ist das eher ein Vorteil, dass er jetzt so gecruised ist, dass er jetzt auch nochmal 2-3 Stunden mehr Zeit hatte, also weil das erste Halbfinale bestreiten durfte, noch wirklich gar nicht getestet worden? Oder ist es vielleicht sogar ein Nachteil, so nach dem Motto, Van Veen ist so richtig gestählt aus diesem bisherigen Turnierverlauf?
Ja, wenn man Littler fragt, würde er, glaube ich, sagen, dass er seinen Test hatte gegen Cross. Sehe ich ein bisschen anders, weil ich fand ihn, ja, es gab diesen Dart zum 3-3, aber ich fand es am Ende dann doch irgendwie nicht so knapp, wie es irgendwie den Anschein hatte. Ich glaube, dass es eher ein Nachteil ist. Ich glaube, dass Van Veen durch die Erfahrung, die er jetzt im Turnier gemacht hat, da wirklich draus ziehen kann. Und auch morgen, wenn es dann vielleicht knapp ist oder vielleicht Littler sogar mit ein oder zwei Sätzen führt, eben nicht in diese Panik verfallen wird. Und vielleicht andersrum, Littler, wenn er ein, zwei Sätze in Folge verliert, dann sich doch überlegt, ja, was denn da eigentlich gerade passiert?
Was glaubst du denn, was wird passieren? Was ist so das wahrscheinlichste Szenario rein sportlicher Natur auf dieses Finale bezogen zwischen den beiden?
Ich glaube, es wird rein sportlich ein richtig geiles Spiel. Ich glaube, wir werden wieder beide mit einem über 100er Average sehen morgen. Ich glaube, rein sportlich das wahrscheinlichste Szenario ist ein Sieg von Luke Littler. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen. Gerade durch die ganzen Major-Siege, die er in den letzten Jahren eingefahren hat. WM-Finale ist dann doch nochmal was anderes als ein Halbfinale für Rian Van Veen. Der Gegner ist nochmal eine Stufe besser als Anderson und Humphries. Also wahrscheinlich wird's, oder wenn man nur von der Wahrscheinlichkeit geht, wird's Littler morgen irgendwie so 7-3, 7-4 gewinnen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass Van Veen das morgen macht.
Ich musste gerade ein bisschen schlucken, als du gesagt hast, 7-3, 7-4, weil das Szenario sehe ich fast gar nicht mehr. Jetzt so gerade, ne? Also in vielleicht auch ein bisschen dieser Recency-Bias nach diesem Wahnsinnsmatch von Van Veen, aber was mich so wirklich aus den Socken holt, ist die Doppelquote. Und zwar nicht nur über das Match, nicht nur über das Turnier, sondern über das gesamte letzte Jahr. Noch nie war einer besser auf die Doppel. Und das ist natürlich für Setplay, das kann schon mal einiges rausreißen. Ne? Also er muss ja jetzt zwangsläufig auch gar nicht Littler im Legplay irgendwie dominieren. Er kann sich auch mal 2-3 Sätze fast eine Auszeit nehmen, wenn er irgendwie das richtige Timing hat. Wahrscheinlicher, also ich habe auch eben bei RTL, die haben mich da gefragt auf der Kamera und dann war die gleiche Frage und ich habe irgendwie geantwortet, der Kopf sagt irgendwie Littler, so 7-5 oder so und das Herz sagt aber irgendwie Van Veen, weil wir brauchen auch mal wieder so einen richtigen Thriller und vielleicht auch mal wieder 13 Sätze nach Ewigkeiten in einem WM-Endspiel.
Aber so geht's mir genauso, dass der Kopf sagt, Littler wird das gewinnen und bei mir sagt der Kopf, wie gesagt, Littler wird 7-3 oder 7-4 gewinnen, wenn er es gewinnt. Aber das Herz schlägt bei mir auch morgen für Van Veen. Also da hoffe ich, dass er das irgendwie konservieren kann, was er in diesem ganzen Jahr und in dieser WM spielt und da irgendwie ja vielleicht dann doch so 7-5, 7-6 durchgeht. Und ich finde, wir sind auch eine Luke-Littler-Finalniederlage davon entfernt, von einer der besten WMs aller Zeiten reden zu können. Und da hoffe ich einfach drauf, dass das morgen eintritt.
Das stimmt, also wenn Littler den Titel nicht holen sollte, dann hat die WM einen anderen Stellenwert oder wird sie wahrscheinlich in ein paar Jahren vor allen Dingen einen anderen Stellenwert haben, weil also diese Littler-Langeweile, man hat es jetzt heute halt so schwarz auf weiß gehabt, ne? Also das eine Spiel ist wirklich langweilig, weil einseitig Searle hat natürlich dann nach seinem Viertelfinalspiel dann auch schon gesagt auf der PK, ja, ich erwarte jetzt nicht, dass ich gewinne, ne? Also was willst du dann noch erwarten, ne? Also das ist ja dann eigentlich eine gemähte Wiese. Bevor wir es vergessen, übrigens, die Aktion fällt mir gerade ein mit den 180er-Schildern generell. Ne? Da hat man jetzt nochmal vom Hauptsponsor nochmal Geld gesammelt, nochmal Awareness geschafft bezüglich der Seekrankheit von Ryan Searle. Da war ja alles verschwommen, sollte man nicht unerwähnt lassen. Aber du hast es, glaube ich, sehr auf den Punkt gebracht. Also wenn Van Veen den Titel holt, dann ist es eine wahnsinnige WM und ansonsten ist es eine gute WM, aber davon haben wir auch viele.
Das wollte ich gerade sagen. Also es ist, ich würde sagen, schon eine sehr gute WM so, aber dann halt mit dem erwartbaren Ende. Und sonst ist es eine richtig, richtig überragende WM, wenn Van Veen das morgen zieht. Und ja, diese Langeweile, die du beschrieben hast, ich beschreibe das ganz gerne mit dem FC Bayern-Syndrom. Also es ist irgendwie ein Jahr cool, vielleicht auch noch ein zweites und dann nutzt sich es halt einfach sehr schnell ab, wenn jemand so dominant in seiner Sportart ist, dass die anderen quasi gar keine Chance mehr haben. Und da will man natürlich dann auch einfach die anderen mal gewinnen sehen und diese Riege durchbrechen.
Morgen wird George Noble das gesamte Spiel callen. John McDonald wird seinen letzten Auftritt haben. Also auch auf der Warte besonderer Abend. Ich hoffe sehr, dass auch im dritten Jahr in Folge der Schalverkäufer mit den Halb-Halb-Schals dort wieder vor dem Alexandra Palace stehen wird. Und dann gibt es einen dritten Littler-Schal bei mir zu Hause, das kannst du auch keinem erzählen, ne? Aber gut, gibt halt keine anderen Finalisten, aber immerhin jetzt nicht Littler gegen Humphreys, also dementsprechend, nein. Ich bin da schon ganz froh, ein bisschen wieder Abwechslung reinzubekommen. Spaß beiseite, aber wir müssen über das Thema Publikum noch sprechen, gerade nach dem, was heute passiert ist, dass Van Veen gegen Anderson, gegen den Publikumsliebling, gegen den wirklich letzten verbliebenen People's Champion im Turnier, dass er da so Luck bekommen hat. Was erwartest du denn jetzt morgen gegen Luke Littler? Also ich bin da irgendwie zwiegespalten.
Ich glaube, sie werden sich auf die Seite von Van Veen schlagen morgen. Ich habe es im Gefühl, ich fand es überraschend, wie wenig Gegenwehr Luke Littler vom Publikum überhaupt bekommen hat nach seinen Aussagen gegen Cross. Ich habe ja eigentlich so einen Spießrutenlauf prophezeit, dann gegen Ratajski und auch in den weiteren Runden, das ist überhaupt nicht passiert. Also es war ja mehr so versöhnlich fast schon, auch wenn es heute mal wieder so ein paar Buhrufe gab, aber auch eben Gesänge für ihn. Ich glaube, morgen wird es nochmal so sein, dass sich das Publikum auf die Seite, ja, das vermeintlich Underdogs, und das ist Van Veen nun mal immer noch gegen Luke Littler, schlagen wird und ihn da unterstützen wird. Ist so mein Gefühl.
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, weil dieser Faktor, da ist ein englischer Spieler gegen einen, der eben nicht von der Insel kommt. Ich kann mir echt vorstellen, dass das dann gar nicht mal so pro Van Veen ausschauen wird. Was machen die Deutschen? Von denen haben wir auch einige da, ne? Jetzt ist er auch nochmal perfekt. Das ist jetzt nicht irgendwie das Finale am Sonntagabend, um das man muss Montag wieder schaffen gehen, ne? Also es ist ja eigentlich ein perfektes Finaltermin. Also da werden einige Deutsche auch wieder da sein und sich Tickets gesichert haben. Sind die dann so klar für Rian Van Veen? Wahrscheinlich schon, weil es gegen Littler geht, oder Also es gibt irgendwie verschiedene Denkrichtungen.
Ich glaube schon, dass die Deutschen sich auf jeden Fall, also weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dann nach all dem, was Littler auch über deutsche Fans und so gesagt hat, dann durchaus auf die Seite von Van Veen schlagen werden. Ich bin nur gerade mal überlegen, ob es überhaupt einen vernünftigen Gian Van Veen Fansong gibt, der angestimmt werden könnte. So richtig nicht, oder?
Nee, da fehlt noch was. Das war sogar schon mal Thema jetzt vor ein paar Tagen. Also ich glaube nicht auf einer PK oder so, aber wir hatten da auch mal drüber gesprochen. Im Hintergrund, ja, also Gian Van Veen jetzt natürlich weit davon entfernt, irgendwie der große Publikumsheld zu sein, aber er hat jetzt auch nichts angeboten in die andere Richtung. Das sind irgendwie so die perfekten Zutaten, wenn man zusammenmischt, für einen eher langweiligen Spieler, aber das finde ich ist er auch nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, aus niederländischer Sicht ist Danny Noppert der Inbegriff von dem langweiligen Spieler. Mhm. Aber Gian Van Veen überhaupt nicht. Also ich finde, der gibt sich einfach so total natürlich, aber ja, ist einfach sympathisch dabei und wie gesagt, gibt auch so Einblicke in sein Gefühlsleben. Wie gesagt, das heute mit der Datitis dann nochmal auf der Bühne groß und breit zu treten. Nee, das ist schon gut, aber jetzt auch nicht so, wo ich sagen würde, das ist jetzt einer, der in den nächsten Jahren die Massen verzaubern wird, glaube ich.
Nee, muss man abwarten, auch wie stark er sich da präsentiert, auch über welche Zeitdauer. Also wird das jetzt erstmal so ein einmaliges Finale oder wird das vielleicht jetzt der Clash und nicht mehr Luke gegen Luke? Kann man ja auch vielleicht daraus ableiten aus den letzten Wochen und sogar Monaten, ne? Also seitdem Van Veen Europameister geworden ist, ist er auch ein anderer Spieler. Ich finde, man kann so ein bisschen den Case aufmachen, also es treffen zwei auch echt grundverschiedene Typen aufeinander, ne? Also der eine ist ja fast so eine Art Nerd, fast so ein bisschen professorig kommt da rüber, Gian Van Veen, studiert abgeschlossenes Studium der Luftfahrttechnik, ist ja auch irgendwie so ein leidenschaftlicher Flugzeugfan. Und dann haben wir da Luke Littler, der irgendwie so gewöhnlichere Dinge macht für einen 18-Jährigen an der PlayStation sitzen. Und ja, auch das ganze Umfeld irgendwie so ein bisschen Proll gegen Professor kann man vielleicht drüber stehen lassen. Im Boulevard würde man es vielleicht so machen.
Ausdruck des Ganzen, finde ich auch, ist, dass Luke Littler einfach gar kein Dartboard mitgebracht hat in sein Airbnb, was er heute auch nochmal dann auf der PK gesagt hat. Ich weiß nicht, mit was er beschäftigt ist, ob er eine PlayStation wenigstens mitgebracht hat oder eine Xbox, um da bisschen FIFA zu zocken, aber ja, ich glaube, das Label, was du dem Spiel gegeben hast, das trifft es, glaube ich, so auf einer menschlichen Ebene ganz gut.
Und damit machen wir jetzt den Haken hinter diese Vorausschau auf das große Endspiel der Darts-WM 2026. Aber die Folge ist noch nicht zu Ende, denn wir müssen jetzt natürlich nochmal über den aktuellen Stand in der Premier League sprechen. Und wir können ja jetzt vor allen Dingen sehr zielgerichtet rangehen, denn wir wissen jetzt nochmal einiges mehr. Ryan Searle ist nicht unter den Top 4, ist nicht in der Premier League und Gary Anderson, also würde mich jetzt sehr, sehr wundern, würde mich jetzt noch mehr wundern als ohnehin schon. Aber dadurch, dass er jetzt auch das Finale nicht geschafft hat, dann muss man eben auch nicht mehr ins Gespräch kommen mit der PDC. Ich glaube, bei einem normalen Spieler, also oder bei Gary Anderson, der noch nicht diese Historie hat mit ich will da die ganze Reise rein, ich schaffe das alles nicht mehr, würde man ihn trotzdem mitnehmen nach dieser WM. Und die Ranglistenposition wird es rechtfertigen. Aber so rechne ich jetzt damit, dass er dann tatsächlich zu Hause bleibt.
Ich würde so gerne Gary Anderson in der Premier League sehen. Und er wird es nicht machen. Aber es ist so schade, weil ich Gary Anderson echt einfach gerne zugucke, wie er Dart spielt. Und er wird ja auch von den Kollegen da sehr, sehr bearbeitet, wie man so gehört hat. Also Humphries hat ihn wohl immer wieder angestupst, ob er es nicht doch nochmal machen würde. Ja, aber er ist da eisern. Und das kann man, glaube ich, im Alter von 55 dann auch irgendwo verstehen, dass er nicht mehr 16 Donnerstage in Folge irgendwo im Hotel verbringen will, beziehungsweise dann in der Arena rund um Europa. Ich finde es trotzdem schade. Aber er wird es nicht machen.
Ja, lege ich mich auch fest. Deswegen können wir jetzt hier stichhaltiger rangehen. Also, die Top 4 der Welt sind ja ohnehin fix. Luke Littler, Luke Humphries, Gian Van Veen und Michael van Gerven, der jetzt eben nicht auf eine Wildcard angewiesen ist. Es hätte passieren können, wenn eben Searle oder Anderson noch vorbeigezogen wären. Ist nicht der Fall. So, die vier Namen dahinter, wer sind das aus deiner Sicht jetzt Stand vor dem WM-Finale? Wobei das WM-Finale auch unerheblich ist dafür.
Ich bin bei Johnny Clayton als Nummer 5 der Welt, Viertelfinale bei der WM, ich glaube, das reicht. Dann gehe ich mit Josh Rock, einfach für den Spektakelspieler, der ist einer, der der Premier League, glaube ich, sehr, sehr gut tun wird. Gleiches gilt für Gavin Price, auch wenn er in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Ich glaube, da kommt die PDC nicht drum rum, wenn sie möglichst viele Tickets verkaufen will, was bei der Premier League nun mal der Fall ist. sollte man einen Gervin Price möglichst nominieren. Zumal er ja auch sonst im Jahr wirklich nicht schlecht gespielt hat. Und dann ist der 8. Platz vakant und ich kann mich schlecht entscheiden zwischen Stephen Bunting und Nathan Espinel.
Es geht mir ganz genauso.
Würde einfach nur meiner Sympathie halber von den beiden auf Nathan Espinel gehen, aber das ist wirklich sportlich wenig begründet.
Dann, um hier ein bisschen Würze reinzubringen, bleibe ich bei Stephen Bunting. Das hatte ich jetzt auch vor dem Halbfinale schon so mir zurechtgelegt. Ich sehe aber auch irgendwie, dass man von Bunting abrückt. Ich finde auch, so ein Matt Porter, wir hatten ja das Gespräch auch zusammengeführt, in Bezug auf hier so mentale Probleme und Social Media, wir sprachen ja über all diese Themen, fand ich ihn doch relativ vielsagend, weil Matt Porter sagte, also er empfiehlt jedem Spieler, Social Media komplett abzugeben. Jetzt macht Stephen Bunting das komplette Gegenteil und also er hat es jetzt nicht so deutlich geäußert, aber ich würde jetzt mal sehr stark davon ausgehen, dass Matt Porter es auch nicht für sonderlich klug hält, was Stephen Bunting da in Social Media jetzt gerade so ein bisschen für eine Schiene fährt, auch in Bezug auf seinen Sohn und alles.
Ja, das ist sehr gut möglich. Also er hat ja wirklich sehr, sehr deutlich gesagt, dass er den Spielern maximal empfehlen kann, auch zu gucken, wie sie auf Social Media umgehen, aber eben nicht dafür verantwortlich sein kann, was denn da als Reaktion zurückkommt von den Usern. Und auch wenn er es nicht so deutlich gesagt hat, ich kann mir auch, wie du sagst, vorstellen, dass ja er da so ein bisschen mit einem kritischen Auge draufblickt, was Stephen Bunting da gerade mit seinem Sohn produziert.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich. Aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich. Und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de. Denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie, leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und, das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsline.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes.
Deswegen vielleicht so eine Art Denkzettel. Also das haben schon, Denkzettel klingt so negativ, aber so nach dem Motto, vielleicht einen halben Schritt zurückgehen, um danach einen ganzen wieder nach vorne zu machen. Luke Humphreys hat das auch schon erfahren müssen. Ne? Da haben alle damit gerechnet, dass er seine Premier League-Nominierung bekam. Bekam er dann eben nicht, sondern erst ein Jahr später. Rest ist Geschichte. Ne? Also das kann vielleicht so eine Möglichkeit sein. Dann wäre Nathan Espinel natürlich eine komplett sichere Bank. Der progressivere Call wäre tatsächlich Danny Noppert. Würde ich immer noch mal hier reinwerfen. Also da hätte man zumindest, ich sag mal, die ganzen Vollfreaks und so alle auf ihrer Seite. Jetzt macht die PDC in der Regel wenig für die. Also dementsprechend glaube ich, Noppert muss auch zu Hause bleiben. Dafür war das WM-Ergebnis einfach nicht gut genug. Ja, und wer ist dann da sonst eigentlich noch? Also dann fällt mir jetzt auch gerade keiner mehr ein.
Nee, absolut nicht. Also Noppert wäre auch noch mein Call gewesen, um hier noch einen reinzuschmeißen. Ich habe ja gesagt, ich bin jetzt nicht so vom Charakter her so angetan von ihm, aber sportlich hätte er es auf jeden Fall auch verdient. Ich glaube, er hat 4 Major-Halbfinals gespielt im letzten Jahr. Also das war schon ein sehr gutes Jahr von ihm. Ich glaube allerdings unter kommerziellen Gesichtspunkten, da liegt man bei der Premier League ja nun mal noch mal mehr drauf als bei anderen Turnieren, ist Danny Noppert jetzt kein Kartenverkäufer. Im Gegensatz zu Bunting und Espinel.
Ja, ganz genau. Und also natürlich sind die Karten eh schon fast alle verkauft, ne? Aber es geht ja auch um TV-Einschaltquoten und so, ne? Und so ein Bunting-Walk-On, ein Espinel-Walk-On, also gerade was das leidige Thema Walk-Ons betrifft, ist egal, was du da reinwirfst, aber das kann halt nicht mit einem Noppert mithalten. Also es ist halt deutlich, deutlich besser. Und ja, da wird die PDC schon drauf gucken. Deswegen glaube ich auch, es wird sich an einem der beiden entscheiden. Ich bleibe jetzt einfach bei Bunting, damit wir hier ein bisschen Clash haben und sage, ja, Espinel hatte letztes Jahr schon ein bisschen Glück und deswegen wird man jetzt sagen, Bunting, zweites Jahr und du stehst auch in der Rangliste deutlich weiter vorne. Gut.
Ich möchte noch einen Call machen.
Ja.
Total wild, aber was ist denn mit Justin Hood?
Zu früh auch rausgegangen, viel zu früh rausgegangen.
Natürlich vom WM-Ergebnis her zu früh und sportlich überhaupt nicht, aber vom Showman wäre er genau der Richtige für so ein Format.
Ja, das stimmt, aber dann hätte man auch, also solche Calls hätte man auch schon früher machen können, also noch mehr, ich sag mal, auf die Schiene, welche Spieler bringen uns jetzt weiter, bringen uns jetzt noch mehr Quote, also man ist ja jetzt auch nicht so, man geiert jetzt nicht nur 100% drauf, weil dann hätte man damals auch Sherrod mitnehmen müssen, ne?
Das stimmt.
Oder auch Clemens nach seinem Halbfinale. Für den deutschen Markt.
Auch das ist richtig, ja. Nee, war auch nur einfach mal, um noch einen Namen zu nennen. Ich bleib dabei, Espinel oder Bunting ist da schon der sinnvollere Name.
Ja, mal schauen, ob wie im letzten Jahr dann irgendwelche Silhouettenbilder wieder geteilt werden und man dann im Prinzip schon am Finaltag rausbekommt, wer denn die 8 Nominierten sind. Oder ob wir wirklich warten müssen bis 16.30 Uhr deutscher Zeit am Montag bei Sky Sport News. Da wird das Ganze dann veröffentlicht und ja, dann werden wir in der großen WM-Abschlussanalyse dann auch darüber sprechen. Wir werden jetzt auch diese ganzen Themen mit Tourkarten, also dass da jetzt eine Regeländerung gab. Es wird ja jetzt die Q-School auch ein bisschen anders verlaufen. Das werden wir dann natürlich alles groß und breit besprechen, weil ja dann auch schon Q-School ist. Aber vielleicht das so zum Abschluss der Folge. Du hast es sicherlich auch mitbekommen heute. Da gab es ja wieder so heimlich still und leise ein paar Regelanpassungen. Erstmal die Art und Weise, wie das dann das Licht der Öffentlichkeit erblickt, finde ich schon immer wieder spektakulär.
Ja, im Prinzip gar nicht, oder? Also
genau.
Die PDPA hat da irgendwie so eine kleine Mitteilung auf ihrer Website, dass es jetzt neue Regeln gibt und hier könnte man die dann ansehen, diese neuen Regeln.
Dann findet man die nach 27 Mausklicken in den Untiefen von PDC-TV, genau.
Genau, und irgendjemand postet dann Gott sei Dank in den sozialen Medien und weist uns alle darauf hin, dass es da ja ein paar Regeländerungen gegeben hat. Ja, sicherlich für mich die größte Änderung ist diese Q-School-Änderung. Dass jetzt zwei Tourkarten dann in der Final Stage pro Tag pro Q-School vergeben werden. Coole Statistik, die ich dazu gesehen hatte, auch dass Max Hopp mit dieser Regelung gar keine Tourcard jetzt bekommen hätte.
Und Leon Weber auch nicht. Dagegen aber, habe ich das richtig, ich glaube, Steven Noster unter anderem und Jimmy van Sri. Das heißt, diese Regeländerung hätte, das predikte ich jetzt, oder was heißt predikte, aber das sage ich jetzt, die hätte das komplette Leben von Steven Noster verändert, weil Steven Noster hätte dann jetzt noch ein zweites Jahr Tour und hätte jetzt nicht einfach nach der Super League gesagt, ich höre auf. Steven Noster hat die Karriere beendet, ne, auf PDC-Level. Also es wäre sonst nicht der Fall gewesen. Das ist schon krass.
Ja, so kann eine Regel alles verändern, ne? Also das ist, da muss man sagen, das ist jetzt schon ein sehr, sehr großer Einschnitt, finde ich, weil einfach ein tiefer Run am Tag oder ein guter Tag, den man da halt erwischt, noch mal mehr belohnt wird, als es vorher der Fall war. Und eben diese Kontinuität, sag ich mal, jetzt vielleicht bei der Final Stage dreimal ein Achtelfinale oder so zu erreichen oder zweimal ein Viertelfinale, eben vielleicht dann nicht mehr so zählt.
Ja, bin auch gespannt, wie sich das auswirkt. Muss man dann natürlich mal so einen Schnitt machen danach, nach einem Jahr mal gucken, wie sich dann so die Spieler entwickelt haben, die über die Punkterangliste reingekommen sind. Also in jüngerer Vergangenheit war das eigentlich häufig eher ein Vorteil, wenn man über die Punkte reingekommen ist. Das sind meistens die besseren Leute. Übrigens Rian van Veen vor 3 Jahren so gerade eben mit 7 Punkten drin hinter einem gewissen Jacques Labre gestanden in der Q-School Order of Merit.
Was macht Jacques Labre gerade?
Ja, was? Der Bernd Stromberg des Darts, zumindest looktechnisch. Weiß ich auch nicht, aber spätestens werden wir ihn sicherlich sehen beim World Cup in Frankfurt. An der Seite von Thibaut Tricol, denn er muss ja jetzt eigentlich nur auf der Challenge-Tour vielleicht mal ein Spiel gewinnen, denn das ist ja noch eine zweite, fand ich auch sehr interessante Anpassung, dass man jetzt ganz klar sagt, also wir gucken, wir sortieren die World Cup-Plätze nach Order of Merit und wenn da keine Spieler aus einem Land vorhanden sind, dann gehen wir auf die Challenge-Tour und nicht auf die regionalen Touren. Weiß ich nicht, ob das nicht noch gefährlich werden kann, wenn dann da irgendwie, keine Ahnung, irgendein Japaner oder so, dann mal einen Challenge-Tour-Block mitspielt und dann mit 65 im Average da vielleicht ein Spiel gewinnt. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, die Änderung.
Kann ich überhaupt nicht einschätzen, ehrlicherweise. Da weiß ich jetzt auch zu wenig, wie die Nationen irgendwie Challenge Tour gespielt haben in den letzten Jahren oder die Spieler aus den Nationen.
Eigentlich gar nicht, aber es gab immer so einzelne Fälle, also deswegen.
Es gab so eins, zwei dann mal aus Hongkong, die es mal probiert haben oder so. Also es ist schon, ja, kann eine Auswirkung haben. Ich glaube, da muss ich abwarten, was daraus wird.
Ist jetzt auch sehr, sehr nerdiger Kram und ich würde sagen, in einer WM-Analyse-Folge müssen wir das jetzt auch nicht noch breit treten, weil am Ende soll das auch im Vordergrund stehen und wir freuen uns jetzt alle auf das große Endspiel. Und dann gibt's hier natürlich auch nochmal eine tägliche Folge für den nächsten Morgen, für den Morgen danach und dann mit ein paar Tagen Abstand auch die große WM-Abschlussfolge hier bei Checkout, dem dartsline.de Podcast. Luca, hat Spaß gemacht, habe nichts anderes erwartet, dass das gut wird nach unseren Tagen hier auch im Ellipelli und gerne wieder in Zukunft.
Gerne wieder, hat Spaß gemacht, ja.
Also, danke fürs Zuhören, macht's gut und viel Spaß beim Endspiel Littler gegen Van Veen. Ciao, ciao.
Tschüss.